und ihr drüben im Zelt, herzlich willkommen zu diesem Abend. Gott führt Regie. Ich muss zunächst was einschränkend sagen. Ich bin nicht der Martin Schmidt. Der sieht nicht so alt aus wie ich. Mein Name ist Rainer Dick und manche kennen mich. Vorsicht, Vorsicht, nicht so sehr klatschen. Anschließend kommen die Blumen geflogen, wo die Töpfe noch dran sind. Also herzlich willkommen. Gott führt Regie. In einer Kirchengemeinde passierte Folgendes. Während des Gottesdienstes unter Predigt ruft plötzlich ein Mann laut rein, lauter! Alle erstarren, macht man ja nicht in einer guten evangelischen Predigt. Und dann ist wieder Ruhe. Nach einer Weile ruft er wieder, lauter! Da dreht sich der Vordermann um und sagt, Sie verstehen wohl nichts. Nein, dann seien Sie still und danken Gott. Ich bin sicher, das wird uns heute Abend nicht passieren. Denn wir haben zwei Männer hier, die uns das Evangelium jeder auf seine Weise besonders sagen. Dr. Johannes Reimer und Dr. Rolf Sons. Herzlich willkommen auch den beiden nochmal hier in der Kirche bei der Abendveranstaltung. Gott führt Regie. Das heißt, er gibt die Einsätze, er sagt, welche Szene gespielt wird, er sagt, wie das Ganze hinausgeht. Manchmal möchten wir ja selber Regie führen. Und wenn wir etwas religiös angehaucht sind, dann sagen wir, lieber Gott, ich habe das entschieden, bitte komm von rechts oben nach links unten und segne mich, damit die Sache nicht an den Baum geht. Wenn Gott Regie führt, sind wir darauf angewiesen, hinzuhören, was er sagt und wo er die Einsätze gibt. Ich freue mich auf den heutigen Abend und ich will mit euch erwartungsvoll hören, wie ist das, wenn Gott Regie führt? Wir singen jetzt das Lied Nummer 25, Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und zunächst wollen wir miteinander beten. Herr Jesus, wir brauchen jetzt deinen Heiligen Geist. Denn von dem hast du gesagt, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Und ich möchte dich bitten, dass du alle Finsternis aus unseren Gedanken wegnimmst und dir selber Platz schaffst. Rede, Herr, wir wollen hören. Amen. Wir singen erst später. Ihr singt erst später. Also eigentlich hatte ich gedacht, ich führe die Regie. Aber Margarete, du hast recht. Ich danke dir für den Hinweis. Jetzt ist Johannes Reimer dran.
So, meine Angst ist weg. Er hat mir angedroht, dass er hier das letzte Wort hat. Ich merke, das letzte Wort ist doch immer noch ein vorletztes. Danke. Gott führt Regie im Großen wie im Kleinen. Ich muss sagen, vor nichts habe ich mich so gefürchtet wie vor einem solchen Satz. Denn wenn Gott Regie führt, dann bin ich determiniert, festgelegt. Ich habe keinen freien Willen mehr. Ich kann nicht machen, was ich will. Auch wenn ich mache, was ich will, werde ich am Ende da landen, wo er will. Und das ist schwierig für einen freien Menschen. Für einen freidenkenden Menschen, für einen Akademiker. Gar nicht so einfach. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Viele, viele Leute, junge Leute heute, und ich bin seit vielen Jahren Professor an der größten Universität der Welt. Wir haben 420.000 Studenten in Südafrika, aus der ganzen Welt studieren und bei uns Leute. Und ich höre immer wieder diesen einen Satz: Herr Professor, es wäre einfach, an Gott zu glauben, wenn ich dann auch noch was zu sagen hätte. Aber ich habe nichts mehr zu sagen. Und ich sage dann oft, das stimmt gar nicht. Denn wenn du willst, was Gott will, darfst du wollen, was du willst. Klingt doch gut, oder? Wenn du willst, was Gott will, darfst du wollen, was Gott will. Gott führt Regie. Gott führt, haben wir diese Tage gehört. Und immer wieder in unterschiedlicher Variante wiederholt und immer wieder wiederholt, Gott führt. Gott führt. Gott führt Regie. Aber Gott tut das im Rahmen seiner Mission. Gott tut das im Rahmen seiner Mission. Und das ist mein erster Punkt. Wen Gott sendet, bei dem ist er auch der Führer. Und bei dem wird er bestimmen. Das ist im Alten Testament so und das ist im Neuen Testament so. Es gibt einen wunderschönen Psalm, Psalm 32. Eigentlich müssten wir ihn alle auswendig lernen. Wunderschöner Psalm. Und in diesem Psalm bekennt David sein Vergehen, dass er sich außerhalb des Willens Gottes aufgehalten hat, dass er gesündigt hat, dass er Gottes Pläne und Gottes Willen verlassen hat und dass er sein eigenes Ding gedreht hat und schwer bezahlen musste. Er war halt ein Mann. Männer, die haben es so, ne, mit sich selbst. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre eine Frau. Das ist gar nicht so einfach mit uns Männern. Ständiger Minderwertigkeitskomplex, kriegst fast nicht los. Und dann, wenn du es mal los hast, dann bist du gleich stolz. Also so irgendwo, weder mir noch dir was. Und David war nicht viel anders. Und dann sündigt dieser David. Und er tut Buße. Und mitten in sein Bußgebet, in diesem Psalm 32, im Vers 8 redet Gott und er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich führen. Ich will dich mit meinen Augen führen. Was heißt das? Gott kennt den Weg so gut, dass er rückwärts gehen kann. Boah, haben Sie schon mal versucht? Ja, gehen Sie mal rückwärts. Sie sind schneller auf dem Friedhof, als ihnen das lieb wäre. Also wir gehen nicht rückwärts. Aber Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Du darfst mir in die Augen gucken. Das ist der Inbegriff von Vertrauen. Jemand in die Augen zu gucken. Ganz tief in die Augen gucken. Und wenn man dann in diesen Augen den festen Fels erblickt, dann folgt man, dann geht man. Ich will dich unterweisen, ich will dich belehren, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst und ich will mit dir gehen und ich will dich mit meinen Augen leiten. David, der glückliche David, Glückspilz, der hat das am Ende auch begriffen. Im Neuen Testament hört sich das fast ähnlich an. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und ehrlich gesagt, es waren wieder Männer. Ne? Der Petrus zum Beispiel, das ist ein Großmaul. Er würde alles und überall und kaum ist er in einer brenzlichen Situation, schon versagt er dreimal und verleugnet seinen Herrn. Und trotzdem ist Jesus ihm treu. Und Petrus und die anderen Jünger, die sendet er in alle Welt. Sein letztes Wort an sie, ja, geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Nationen. Mir ist gegeben die Vollmacht, die letzte Macht, die absolute Vollmacht. Im Himmel und auf Erden. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und dann kommt dieser Nachsatz. Übrigens ein Satz, der Abhängigkeiten deutlich macht. Im Griechischen sehr, sehr deutlich. Ja, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern. Und man müsste eigentlich übersetzen. Und dann bin ich bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Zeit. Geht hin in alle Welt. Wer in die Mission Gottes steigt, wer sich durch Gott leiten lässt, der darf sicher sein, Gottes Führung ist bei mir. Gott ist bei mir. Gott wird mich lehren. Gott wird mich führen. Gott macht mein Leben erfüllt. Und in diesem Rahmen, im Rahmen der Missio Dei, wie wir Theologen sagen, der Mission Gottes, da habe ich natürlich eine breite Autobahn. Da kann ich viele Entscheidungen treffen. Nochmal, wenn du willst, was Gott will, dann darfst du sogar als Franke oder Schwabe und Rainer sogar als Sachse. Du darfst tun, was du willst, weil Gottes Richtung feststeht, Gottes Weg feststeht. Er hat mir gezeigt, wohin die Reise geht. Wir werden morgen uns ganz intensiv mit unserer missionarischen Aufgabe beschäftigen. Aber heute geht es mir eigentlich um die Tatsache, dass wenn ich im Kleinen wie im Großen geführt werden will, dann sollte ich wissen, diese Führung steht mir sicher auf seinem Weg. Auf seinem Weg. Nun, eine solche Führung, ein solches Leben in der Mission Gottes ist einem anderen Prinzip untergeordnet. Im Neuen Testament wird dieser Begriff sehr oft gebraucht, und zwar den Begriff Nachfolge. Wer mir nachfolgen will oder mir folgen will, also wer sich von meinen Augen leiten lassen möchte, Lukas 9, 23. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Täglich und überall, im Kleinen wie im Großen, der Führung Gottes sicher, ja. Aber die Bedingung ist, verleugne dich selbst, entscheide dich, ihm zu folgen. Sage ich das mal, ist gar nicht so einfach. Ich reise sehr viel und ich bin oft hängen geblieben. Also ich fliege beispielsweise irgendwo innerhalb Lateinamerikas von einem Land zum anderen, da können Sie sicher sein, da kommt irgendein Flugzeug zu spät. Das ist nicht nur mit der Deutschen Bahn so. Da gibt es auch andere Veranstalter, die sind ähnlich. Ja, und ich habe daraus sogar aus der Not eine Tugend gemacht, wenn ich in den USA herumgeflogen bin. Da habe ich mir so ein USA-Ticket gekauft, mit dem konnte man monatelang herumfliegen. Und dann habe ich immer den letzten Flug genommen und ich war mir ziemlich sicher, der fliegt nicht rechtzeitig. Also ich komme zu spät und dann müssen sie mir ein Hotel stellen. Ja, also es liegt sicherlich daran, dass ich mit einer Schwäbin verheiratet bin. Also sparen, wo man kann, und ich wusste, wie man es dann anstellt, wenn immer alles zu spät kommt. Aber manchmal geht es ja nicht mit dem zu spät kommen. Du musst da sein. Der Termin ist gesetzt und wenn du diesen Termin verpasst, dann verpasst du sehr viel. Und manchmal bin ich gehorsam, aber in der Regel, da setze ich doch der alte Preuße in mir durch. Trotz aller schwäbischen Mixtur, die jetzt in mein Leben gekommen ist, ja, ich bin immer noch zu preußisch. Und Preußen, die haben die Nase meist etwa 20 Zentimeter höher als der Rest in Deutschland. 20 um angehängt. Also alle Preußen, ich grüße euch. Also mein Volk ist auch da. So, und da höre ich sehr oft, ich sitze im Flugzeug und ich muss zum Zug, Frankfurter Flughafen, ich muss den Zug bekommen um 11.09 Uhr und ich habe auch genug Zeit, ich muss aber laufen. Und dalli, dalli. Und natürlich, schlau wie ich bin, in meinem Alter, da holt man sich ein Wägelchen, ne? Alles Gepäck da drauf und das Wägelchen vor mir und vorwärts geht's. Die glauben gar nicht, wie ein 64-Jähriger, wie schnell er mit dem Wägelchen nach vorne kommt. Leider ist der Weg meist zu Ende, sobald man zu einer Rolltreppe kommt. Und dann kann man nicht mehr schnell dalli dalli. Und das passierte mir jetzt so oft, dass ich langsam frage: Mensch, Johannes, du bist ein Doktor der Wissenschaften. Blickst du nichts? Da höre ich deutlich in mir eine Stimme, du nimm dieses Wägelchen heute mal nicht. Ja, du kriegst den Zug sonst nicht. Ich höre diese Stimme, ich habe den Gedanken, aber was macht der Johannes Reimer? Ist der Hänschen in Preuße? Nee, das kriegst du hin. Und damit diesem Wägelchen, gib Gas, und dann wird es schon klappen.
Und dann stehe ich auf der Rolltreppe und sehe noch, wie der 11:09 Zug vorbeifährt. Denn ich stehe hinter dem Wägelchen. Ich kann nicht schnell laufen. Ich bin blockiert. Und wer Frankfurter Flughafen gewesen ist, da gibt es eine ganz lange Treppe. Da bist du lang unterwegs. Und dein Wägelchen, das verrückte Wägelchen, das dich schneller machen sollte, macht dich langsamer. Und du hast den Zug verpasst. Und den Termin verpasst. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Im Kleinen sorgt er. Gott sorgt im Kleinen. Beschäftigt er sich wirklich mit Zugplänen und so? Beschäftigt er sich damit, dass da Entscheidungen getroffen werden, die uns manchmal erstaunen? Doch! Ich kann euch viele Geschichten dieser Art erzählen. Eine, die ist mir für mein Leben bedeutsam geworden. Ich war noch ein junger Mann und habe Bibelschmuggel betrieben. Licht im Osten. Kennen Sie Licht im Osten? Ja, Sie sind doch gute Pietisten, Sie müssen Licht im Osten kennen. Und da war auch ein Dick, übrigens, bei Licht im Osten, einer der Gründer. Wir feiern zurzeit das Gründungsjahr von Licht im Osten. Wir haben viele, viele Bibeln und theologische Literatur in den Osten schmuggeln dürfen. Mein Team fast 650.000 Exemplare und es hat immer enormen Spaß gemacht. Neulich war ich in der Lutherkirche in Chemnitz und ich wusste, wo die Verstecke waren. Und dann habe ich dem Pfarrer das erzählt. Der Jens ist fast umgefallen und sagte, woher weißt du das? In unserer Kirche, das habe ich gar nicht gewusst. Aha, sage ich, du hast ja auch nicht geschmuggelt. Du weißt das nicht. Und so bin ich unterwegs in Kasachstan mit einem Koffer voller Bibeln in Almaty, in der damaligen Hauptstadt dieses Landes. Und ich muss einen Bus nehmen, um nach Taschkent in die Hauptstadt Usbekistans zu kommen. Alles ist ganz eng getaktet und alles ist im Untergrund und alles ist unter den Augen des KGB, des allmächtigen KGB. Man muss sich verstecken. So, und ich bin mit meinen Koffern unterwegs und ich gehe auch rechtzeitig los. Ich nehme ein Taxi und dann passiert es. Taxi geht kaputt, ein anderes bekomme ich nicht. Kurzum, ich schaffe meinen Bus nicht. Und jetzt weiß ich, in Taschkent, meine Kontaktperson, die wird umsonst zum Bus kommen. Ich weiß nicht wohin. Ich werde in dieser 2,5 Millionen Bevölkerungsstadt ja, mit meinen Koffern stehen, mutterselig allein. Und woher soll ich hin mit diesen Bibeln? Was soll ich damit machen? Und ich habe dann mich letztendlich entschieden, ich fahre doch. Am nächsten Morgen den nächsten Bus genommen, die ganze Nacht mir da um die Ohren auf diesem Bahnhof geschlagen und sitzt dann im Bus. Und dann ging es hoch in die Berge, weil, wenn Sie sich die Gegend so vorstellen können, das ist Pamir-Berge, also die Ausläufer von den Himalayas. Und über einen Pass ging es dann fast 4.500 Meter hoch. Und während wir über diesen Pass fahren, da sagt der Busfahrer, meine Damen und Herren, gucken Sie mal, da unten in der Schlucht, etwa 250 Meter, liegt der Bus von gestern, verunglückt, alle tot. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, dass ich den Bus nicht genommen habe. Gott hat gewusst, was er macht. Und dann komme ich in Taschkent an und wer holt mich ab? Mein Kontakt. Ich frage ihn, sag mal, wie kommst du jetzt hierher? Er sagt, das war doch der Termin. Sag ich, nee, der Termin war gestern. Dann sagt er zu mir, boah, da habe ich mich aber vertan. Er hat sich vertan. Oder wurde er geführt? Er ist etwas verblödelt worden und ich hatte Pech mit meinen Taxis und letztendlich bleibe ich am Leben und er kriegt seine Bibel. Oder ein anderes Beispiel. Ich bin ja da in der Gegend aufgewachsen und ich hatte da eine Tante und die hat so dolle Marmelade gekocht. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Also hat sie 3 Liter Glas, so klassisch russisches oder osteuropäisches Glas mit Marmelade gefüllt. Und sie bestand darauf, ich sollte die Marmelade mitnehmen. Er sagte, Tante, ich kriege die Marmelade nicht über die Grenze. Niemand wird die. Ja, aber ich sollte und Schluss. Und wenn meine Tante sagte, du musst, dann musste ich. Also ich nahm die Marmelade, stellte sie in meine Tasche über die Bibeln fest zugebunden, und weil es keine Deckelchen gab, ich weiß nicht, ob Sie es noch aus der ehemaligen DDR kennen, aus Sachsen, man hat Papier genommen, mehrere Schichten, ne? Kennen Sie? Naja, so, ich komme zum Flughafen und jemand hatte mich verpfiffen. Der Beamte guckt mich an, als wäre ich sein Verwandter und sagt, komm mal her, komm mal her. Sie nehmen meine Tasche und dieser Beamte mit großer Überzeugung, da sind Bibeln drin, ich bin verpfiffen worden. Also, er guckt gar nicht hin, guckt seine Beamte an und steckt seine Hand in meine Tasche. Bis dahin in Marmelade. Alle lachen, er holt seine Hand raus, ist sauer. Verschwinden Sie hier. Ich mit meiner Tasche und mit dem Rest der Marmelade auf dem nächsten Klo die Marmelade abgestellt und Gott gesagt, ich danke dir, du bist kreativ. Also ich habe nur 20 Minuten, aber Sie würden jetzt viele solche Geschichten hören. Ja, wenn wir uns Gott hingeben und sagen, ich stelle mich in seine Nachfolge, ich entscheide mich dafür, dann sorgt er in den allerkleinsten Detailfragen für eine Führung. Und das ist erstaunlich, erstaunlich, in jederlei Hinsicht. Ich habe bei einem der bekanntesten Missionswissenschaftler der Welt damals promoviert. David Bosch, ein Student von Karl Barth, war ein ganz großer Gelehrter, aber auch ein enorm tiefer Gläubiger. Ich habe selten so eine Spiritualität, so einen tiefen Glauben erlebt. Wie ein kleines Kind konnte er sich Gott anvertrauen. Und interessant war es in den Prüfungen. Dann sagt er, so, Johannes, ich will dir jetzt Fragen stellen, aber du sollst ja die Fragen bekommen, die Gott will, dass du sie beantwortest. Boah, das war so fromm, es war manchmal eklig. Ja, du studierst Theologie, du bist jetzt im Promotionsverfahren. Ja, und der Kerl erzählt dir was von Fragen, die Gott dir stellen möchte. Ich muss euch sagen, ich habe vor diesen Prüfungen einen enormen Respekt gehabt und es hat mich beten lernen, gelernt, gelehrt. Bete, frage, was will Gott mich heute fragen? Ich lerne nicht für David Bosch. Ich lerne für meine zukünftige Dienstausrüstung. Ich will wissen, was Gott und seiner Mission dient. Und der Kerl, der hat Fragen gestellt, die waren immer zur Sache. Ich war irgendwann mal einer seiner besten Studenten und habe ihn beerbt als Professor. Aber auch, weil die Frage so wichtig war. Und bis heute ist das so. Wenn meine Studenten prüfe, dann sage ich, ich will dir mal Fragen stellen, die Gott dir stellen würde. Boah, manchmal sind das Fragen, die gehen unter die Gürtellinie. Fragen, die Gott dir stellen will. Nachfolge. Ich will mich jeden Tag neu entscheiden. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und ich möchte jetzt nicht über das Kreuz reden, denn wir Evangelischen haben es auf dem Kreuz mit dem Kreuz. Das ist ein anderes Thema. Mir ist es jetzt wichtig, einfach das zu betonen. Wer total geführt werden will, sollte sich total hingeben. Und totale Führung in totaler Nachfolge setzt, und das ist mein dritter Gedanke heute, totale Fürsorge voraus. In Matthäus 6 spricht unser lieber Herr seine Jünger an. Und das klingt fast sarkastisch, würde ich mal sagen. Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise und der Leib mehr denn Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge einer Eile zusetzen möge, ob er gleich darum sorgt? Und warum sorgt ihr für eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins. So den Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Ein Kleingläubiger ist ein minderwertigkeitsbeladener Typ, der seine Minderwertigkeit über eigene Mühe glaubt, bewältigen zu können. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Gott verspricht uns Fürsorge. Er wird für uns sorgen. Und manchmal sind das faszinierende Geschichten. Wir haben von der SMD aus ein Schulungszentrum gehabt in Österreich, das Schloss Mitterseel. Amerikaner haben es am Zweiten Weltkrieg gekauft, etwa 1200 Jahre alt, ein altes Schloss, fast eine Festung und wenig daran gemacht. Irgendwie hat die österreichische Regierung nie zugeguckt, was da passierte. Kurzum, eines Tages tauchen die auf und das Schloss gehörte zu unserem Verband der Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa. Ich war gerade zu dem Zeitpunkt Präsident und dann teilte uns die österreichische Regierung, dieses Schloss wird geschlossen werden, es sei denn, wir renovieren es. Kosten überschlagen 3,5 Millionen. Woher nehmen? Woher nehmen? Das ist viel Geld. Meint vielleicht nicht in Baumgrün, aber in Österreich schon. Woher nehmen? Ja, wir haben kein Geld gehabt. SMD hatte kein Geld. Internationale SMD hatte kein Geld. Die GBFE hatte kein Geld. Wir hatten einfach kein Geld. Und wir fingen an zu beten. Und da passierte diese Geschichte. Ich finde sie so schön. Eines Tages ruft ein Typ an und sagt, Sie sind der und der. Ja, nehmen Sie das Geld. Nehmen Sie es endlich. Du kannst böse. Sag ich, welches Geld, worum geht es? Ja, die 3,5 Millionen. Ich höre ihn zu und sage, was? 3,5 Millionen? Wer sind Sie? Er stellte sich heraus, ein amerikanischer Geschäftsmann, sehr, sehr reich. Und er hat schon monatelang nicht geschlafen. Er konnte gar nicht schlafen. Immer wenn die Augen schloss, dann sah er das Schloss Mitterseel, also irgendein Mitterseel. Er wusste gar nicht, wo es ist. Er hörte immer wieder auch unter anderem meinen Namen. Er wusste gar nicht, wer ich bin. Und dann haben seine Mitarbeiter recherchiert und kamen dann auf dieses Schloss und immer wieder die 3,5 Millionen. Das waren für ihn auch Peanuts. Für uns war es die Rettung. Eine ähnliche Geschichte ist immer wieder passiert. Leute rufen an und sagen, nehmen Sie endlich, nehmen Sie es. Ich habe den Herrn Gott im Nacken. Nehmen Sie es. Gott kann auf seine Weise uns versorgen. Faszinierend, wie das läuft. Aber Gott, wenn er uns versorgt, dann tut er das immer in ganzer Wahrheit. Gott, der Heilige Geist, ist uns gegeben worden, sagt Jesus, damit er uns in ganzer Wahrheit führt. Manche Leute interpretieren diesen Text so, dass er uns in alle Wahrheit führt. Das heißt, wir werden dann richtig die ganze Wahrheit kennen, dogmatisch richtig stehen. Also, dann ist ein Lutheraner ein 180-prozentiger und ein Reformierter ist ein 250-prozentiger und ein Baptist erst recht gleich 1000. Ja, na, das ist, bitte, ich weiß nicht, ob das man unbedingt so auslegen muss. Gott führt uns in Wahrheit. Er weiß, was für uns wahr ist, was für uns richtig ist, was für uns absolut richtig ist. Wahrheit ist eben nicht nur ein bisschen richtig, es ist richtig. Und deshalb kann er nicht ja, unsere kleinen Ideen und unsere kleinen Wünsche erfüllen. Ich bin so einverstanden mit dem Lied von Lehmann, meinem guten Freund Theo Lehmann, ja, auch mein Freund. Ja, dass wir die Träume verlieren. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, dass er Apostelgeschichte 2 so wenig berücksichtigt hat. Da heißt es nämlich, dass die jungen Frauen und so, die werden Träume haben. Ich verliere nicht meine Träume, wenn ich sie als seine Träume träume. Geradezu umgekehrt, ich werde zum Träumer, zum Visionär, zu jemand, der weitergeht. Gott führt in aller Wahrheit. Johannes 16, Vers 13 ist das über den Heiligen Geist gesagt. Im Kleinen wie im Großen. Ganz kleine Geschichten und ganz große Geschichten. Gott führt. Gott führt über ganz kleine und ganz große Menschen. Für mich ist das immer wieder eine gewaltige Entdeckung, wie wenn irgendein kleines Kind auf einmal eine Offenbarung bekommt. Ja? Meine Tochter war 5 und wir waren in Südafrika und wir besuchten ein Township. Und wir besuchten eine Schule und diese Schule hatte kein Geld, eine schwarze Township-Schule eben. Und die Kinder schliefen einfach auf dem nackten Boden. Und meine 5-Jährige war so schwer angeschlagen von dem, was sie sah. Sie konnte gar nicht mehr schlafen. Und ich war dann einen Tag später irgendwo in der Großstadt Cape Town, Kapstadt, am Predigen, einer großen Konferenz, ähnlich wie hier, und wollte die Leute zur Entscheidung für Mission aufrufen. Auf einmal steht meine kleine Tochter vor mir. Ich sage, Papi, gib mir das Mikrofon. Und dann sagte sie, die Kinder, die Schwarzen, haben keine Bettchen. Das geht nicht so. Wir fuhren nach Hause. An dem Tag wurde nicht viel gespendet. Also wenn Fromme hören nicht auf Kinder. Wozu? Kinder sind ja nicht der Heilige Geist. Das sind meist ausgebildete Theologen in ihren Augen. Wir kamen nach Hause und meine Stefanie, so heißt meine älteste Tochter, die hat gesagt, Papa, ich will keine Geburtstagsgeschenke mehr. Sie hat jeden Tag sich irgendein Theaterspiel ausgedacht. Sie hat immer Eintritt genommen und so weiter und so fort. Etwa 3/4 Jahr später war ich wieder auf dem Weg nach Südafrika und meine Tochter gab mir alles, was sie hatte, mit. Und wir haben gehört, es werden 2000 D-Mark sein und die 2000 D-Mark waren nicht vollständig da. Dann sagt sie, Papa, ich habe ja eine Spardose, ihr wolltet mir ein Fotoapparat kaufen, lass uns die mal aufmachen. Wir machten die auf und da war der Rest des Geldes war da und so konnte ich die 2000 mitnehmen. Und sie gab mir das Geld mit großer Freude und sagte, ach, mit der Fotokamera kann ja warten. Ich war noch nicht weg. Am nächsten Tag bekamen wir ein Päckchen aus Darmstadt von Leuten, von denen wir noch nie was gehört hatten. Es war ein Päckchen für Stefanie Reimer, für meine Tochter. Und wir öffneten das Päckchen und da war die Fotokamera. Wir haben niemand was erzählt. Wir haben niemand was erzählt. Das ist im Bewusstsein meiner kleinen Tochter für immer zementiert worden. Wenn du in Gottes Mission einsteigst, dann steigt Gott in deine ein. Das bedeutet nicht, dass du ohne Träume bleibst. Das bedeutet auch nicht, dass du jetzt auf alles verzichten musst, geradezu umgekehrt. Gott kann dich mit all dem belohnen, was du brauchst. Und ich möchte schließen. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die für mich Vorbilder geworden sind in dieser Hinsicht. Einer davon ist ein kanadischer Geschäftsmann, der zweitreichste Möbelhersteller der Welt. Der heißt Arthur de Fer. Der gibt keine 5 und keine 10%, er gibt zurzeit 95%, aber glauben Sie mir, er ist viel reicher als wir alle zusammen. Und Arthur de Fer versprach mir eines Tages 250.000 US-Dollar für den Aufbau oder Ausbau der christlichen Universität in St. Petersburg. Wir hatten eine Universität gegründet, wir brauchten dringend viel Geld und damals war das alles nicht so einfach, so ein Gebäude zu besorgen und so weiter. Und er versprach mir die 250.000 Dollar. Und dann brannten seine Werke ab. Wir waren alle weg. Und ich rief ihn an und sagte, Art, du musst mir das Geld nicht geben. Und dann sagt er zu mir, so etwas hast du das letzte Mal gesagt. Ich habe es von Gott gehört, ich habe es von Gott empfangen. Ich gehe zur Bank und leih mir das Geld und gebe dir das Geld. Er gab mir das Geld, aber das Geld lag in meinen Händen und ich musste richtig zittern. Und dann haben wir die Universität aufgebaut. Und es ist bis heute eine der führenden in Russland. Mit vielen, vielen Studenten, die da studieren. Eine evangelikale christliche Universität. Mitten in Russland. Wurde Art dafür ärmer? Bitte Sie. Das war so ein Segen, dass der Mann nicht nur aus seinen Schulden rauskam, sondern bald eben noch mehr hatte. Gott geht seine Wege. Und als ich ihn fragte, und jetzt, willst du noch mehr geben? Er sagte, ich habe mich entschieden, ich verzichte jetzt auf alles. Meine abgebrannten Fabriken sind für mich ein Zeichen dafür, dass ich mich jetzt für eine andere Mission einsetzen muss. Und er setzte sich für die Friedensaktionen der UNO ein. Interessant. Gottes Führungen, klein, beim Kleinkind, beim reichen Geschäftsmann, im Kleinen wie im Großen. Noch einmal, Gottes Führung dieser Art ist gebunden an ein Leben in der Mission Gottes. Wir sind sein Werk. Wir stehen in seiner Mission. Wir stehen in seiner Schuld. Und wenn wir das tun, und wenn wir das tun wollen, dann verlangt das von uns eine totale Nachfolge. Wer mir folgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wenn wir in dieser totalen Mission Gottes totale Nachfolge wollen, also können so 100%, ich weiß nicht, wer es kann, vielleicht können es die Sachsen, aber ich, von mir weiß ich gewiss, dass ich bin Mensch und ich bin ein Gerechter und Sünder immer zugleich. Simul justus et peccator, somit Martin Luther. Ich bin ganz dabei, will es, aber ich weiß, manchmal, da schiebe ich ein Wägelchen vor mir und ich verpasse meine Termine, nur weil ich stur bin und unmöglich. Totale Nachfolge in totaler Mission führt zur totalen Fürsorge. Gott übernimmt die Verantwortung. Nicht damit wir weniger haben, oder schlechter leben, sondern das, damit wir so leben, wie er es von uns erwartet. Und das nennt man Segen. Gesegnet sind die Armen. Denn was passiert? Ihnen gehört was? Gehöre ich nicht. Himmelreich, himmlische Herrschaft. Da ist jemand unterwegs in ein herrschaftliches, hochherrschaftliches Amt. Gesegnet sind die, die sich hingegeben haben, denn ihnen gehört die Regie. Die Königsherrschaft Gottes wird wirklich. Natürlich unter dem König. Mein letztes Wort. Ich habe einen ganz tollen Freund. Der wäre heute unser Kaiser. Prinz Philipp von Preußen. Er ist ja Pfarrer und wollte Theologie studieren, promovieren, rief mich eines Tages an und am Telefon klang er so ungefähr, Prinz Philipp von Preußen. Wunderschönen guten Tag, Herr Professor Reimer, sagte ich. Dachte, jemand veräppelt mich. Ich kannte ihn gar nicht. Also antwortete ich, König Johannes Reimer, König von Hackenberg. Er fing an, süß zu lachen und ich lachte und dann haben wir uns kennengelernt. Und Philipp, wie ich ihn heute nenne, Philipp hat sich als ein Mann erwiesen, mit enormer königlicher Fähigkeit zu verzichten. Auf seinen Glamour, auf den großen Titel, auf vieles, vieles mehr. Vor 2 Wochen schickte er uns 50 Euro für die Friedensarbeit in der Welt. Ja, und ich freute mich auch wie ein Königskind. Ich bekomme Geld vom deutschen Kaiser, to be, der bescheiden ist. Und der sagt, ich bin unter der Herrschaft Gottes, als Königskind, der Pfarrer ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Amen.
Lied Nummer 25. Margarete, stimmt's jetzt? Ja, alles klar. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich hatte einen Freund, der betete immer bei Veranstaltungen: Herr, führ aus Gedanken ins Leben hinein, ganz ohne zu wanken, dein Eigen zu sein. Wie das aussieht, dass Gott Regie führt, Gott erlebt im Alltag, das hören wir jetzt von Rolf Sanz.
So nett, die sorgt wirklich für alles, für ein Glas Wasser, fehlt nichts. Also, Johannes Reim hat eigentlich alles gesagt, aber ich soll ein Zeugnis geben, das heißt etwas sehr Persönliches, einen persönlichen Erfahrungsbericht mit Gott, erlebt, wie Gott Regie führt. Und zwar führt er punktgenau Regie. Und ich möchte es an vier Stellen, so Übergängen, Lebensübergängen in meinem eigenen Leben berichten. Es geht einmal so, für die 20-Jährigen haben wir so etwa plus minus 20-Jährige hier. Ja, super, extra für euch habe ich mir das überlegt. Das ist so die erste Gruppe, wenn man so in den Beruf einsteigt. Die zweite Situation ist so um die 40 plus, 40, 45, die Lebensmitte. Nee, das ist die dritte. Die zweite ist für alle, die heiraten wollen oder kurz davor sind. Vielleicht haben wir auch welche unter uns. Und die vierte Gruppe dann und die vierte Lebensstation, wenn es dann aufs Ende zugeht. Also vier Lebensstationen in meinem Leben, wie ich Gott erfahren habe. Die erste, ich war 19, kurz vor dem Abitur und wurde schwer krank. Ich kam ins Krankenhaus, hatte eine schwere Operation, das Abitur stand auch kurze Zeit in Frage und ich hatte im Krankenhaus meine Konfirmandenbibel mitgenommen. Ich hatte sie schon lange nicht mehr angerührt. Ich war zwar irgendwie schon so mit Jungschar und so weiter groß geworden, aber habe so mein Leben einfach dahin gelebt, wie man so macht. Und jetzt, so kurz vor der Berufsentscheidung, kurz zum Abitur plötzlich, greift Gott ein. Krankheit. Ich nehme meine Bibel mit, Konfirmandenbibel. Im Krankenhaus hat man Zeit. Morgens um 5:30 kommen die Schwestern, dann wird erstmal gewaschen und so weiter und dann bis der nächste Termin kommt. Und ich hatte viel, viel Zeit und konnte Bibel lesen, bestimmt 1-2 Stunden am Tag. Es hat ein halbes Jahr gedauert und die war durch. Nicht ganz ehrlich, ich war nicht ganz durch. Bei den Chroniken habe ich etwas geschlampert und auch bei den Psalmen habe ich nicht jeden gelesen, aber im Grunde war es schon die ganze Bibel. Und da ist was mit mir passiert. Ich habe gemerkt, ich werde gezogen. Ich konnte es nicht erklären. Es zieht mich in die Bibel rein und es zieht mich zu Gott hin und es zieht mich in eine Entscheidung. Irgendwann, ich hatte die Bibel durch, natürlich nebenher immer so diese Frage, was will ich mal werden? Was will ich mal werden? Und ich hatte Pläne, mein Lieblingswunsch wäre eigentlich Förster gewesen. Hier im Fränkischen Wald, das wäre so der Traum gewesen. Mein Vater hatte einen anderen Plan, einen ganz anderen. In meiner Verzweiflung wollte ich sogar mal Jura studieren, aber da war ich wirklich ganz verzweifelt. Da bin ich nach München an die Uni und habe mal eine Vorlesung gehört, aber das war dann schnell zum Abgewöhnen. Also, Juristen in Ehren, wir brauchen sie. Ich gehe also in meinem Zimmer, nachdem ich die Bibel durch habe, auf meine Knie und irgendwann hat mir jemand ein Traktat in die Hand gedrückt, in 7 Tagen wiedergeboren. Ich habe dieses alte Traktat irgendwo noch gefunden in meinem Zimmer und dann mache ich das jeden Tag durch. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Tag. Am 7. Tag habe ich unterschrieben. Bin auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, also habe ich die Bibel gelesen und da war da so ein Gebet, dir gehört mein Leben, ich werde jetzt Pfarrer. Amen. Das war's. Kein Gefühl, keine Offenbarung. Kein Strömen eines Heiligen Geistes, also keine Emotionen. Nun, ich musste das meinem Vater beibringen. Ich gehe zu meinem Papa und sage, Vater, ich weiß, was du mit mir vorhast. Er hat ja auch schon viel investiert in mich, auch viel Geld und auch hatte sehr konkrete Pläne mit mir, Einzelkind. Und sage ich, Papa, ich werde Pfarrer. Er schwieg, sagte keinen Ton. Ein Jahr später sagte er zu mir, diese Entscheidung hat mir das Genick gebrochen. Ich hatte zum Glück eine Oma und die sagte, wenn der Kerl Pfarrer werden will, Rudi, dann muss ich ihn Pfarrer werden lassen. Ich sag das. Und meine Oma war vermutlich die einzige Person, auf die mein Vater je hörte. Ihr könnt euch denken, das war auseinandersetzungsreich, die ganze Geschichte. Ich bin meinen Weg gegangen und bin so dankbar, so tief, tief dankbar. Ich kann es euch wirklich sagen. So dankbar und ich könnte jetzt viele kleine Stationen erzählen. Dann passierte etwas, ich lernte eine junge Frau kennen, habe mich in sie verliebt, meine Frau heute, meine Gabi. Und dann ist was passiert, mein Papa schloss meine Frau ins Herz und zwar so, wie ihr euch das nicht vorstellen könnt. Und irgendwie ist es auch auf mich abgefärbt. Also er hat meine Frau so geliebt und hat sie auch so bewundert, muss man sagen, dass da sich was in ihm verändert hat. Wir feiern Hochzeit. Jetzt komme ich zu dem, was du vorhin sagtest. Ich unterstreiche es nochmal. Und wir gehen nach dem Standesamt in eines der schönsten Burgrestaurants im Neckartal. Zwischen Heidelberg und Heilbronn. Oben gelegen, unten fahren die großen Neckarschiffe vorbei, Weinberge, traumhaft. Wir gehen mit ein paar Gästen dorthin, den Trauzeugen, insgesamt 6 Personen, ich war damals noch Student. Gehen wir da rein, werden empfangen mit Champagner. Dachte, okay, nichts dagegen, ich habe es zwar nicht bestellt. Da vorne ist der Platz für Sie, am Fenster können Sie schön hinausschauen, alles beobachten, die Schiffe und so weiter. Oh, danke, alles vorbereitet. Ja, wir haben sogar das Menü für Sie ausgesucht. Habe ich auch nicht bestellt. Rehragout gab's und als Nachtisch damals Eis mit heißen Himbeeren, weiß ich noch. Und er schenkte immer nach. Es war der Beste aus dem Keller. Und er schenkte nach. Und jetzt kommt der Schwabe und der Sorgenmensch in mir hoch. Ich war noch Student, ich hatte wohl 200, 300 Mark dabei, aber rechnen konnte ich. Das wird nicht reichen. Der Champagner, das Menü, der Beste aus dem Keller, wer soll das bezahlen? Muss ich heute am Tag meiner standesamtlichen Hochzeit noch die Teller waschen? Ich konnte das Essen nicht richtig genießen, denn ich war ständig am Rechnen innerlich. Ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen, aber ich wusste, jetzt könnte es, naja, wie geht es aus? Bitte die Rechnung. Und so wie ich es sage, ist es tatsächlich passiert. Ein Tablett, silbern. Mit einer Haube. Ja, so ist er gekommen. Nimmt die Haube und auf dem Tablett liegt ein Zettel. Und da stehen folgende Worte. Seht die Vögel unterm Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie säen nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Alles bezahlt dein Vater. Im Vorfeld organisiert und bezahlt. Und diese Geschichte ist für mich eine Geschichte geworden für mein Leben. Wenn schon mein irdischer Vater, der nicht mal zu diesem Zeitpunkt an Jesus glaubte, der wusste wohl, ich studiere Theologie, will Pfarrer werden, hat wohl extra eine Bibel reingeguckt. Wenn schon mein irdischer Vater sich Gedanken macht über seinen Sohn und sagt, wie kann ich ihm eine Freude machen? Wie viel mehr mein Vater im Himmel. Das ist mein Glaube. Ich könnte noch viele einzelne Stationen nennen. Die eine war die Bekehrung, Berufsentscheidung. Fragt Gott, was willst du mit meinem Leben? Das muss eure Frage sein. Was willst du mit meinem Leben? Betet so, es könnte in eine andere Richtung gehen, als ihr euch denkt. Die Hochzeit, ganz wichtiger Lebensabschnitt. Und Gott hat mir nochmal was deutlich gemacht für meinen ganzen Berufsweg. Ich sorge für dich. Jetzt kommt die Lebensmitte. 5 Kinder waren geboren. Es geht rund im Pfarramt. Ich hatte andere Dinge noch nebenher gemacht. Und eigentlich immer zu viel, immer zu viel. Als ich lebte in einem ständigen zu viel, ständig an der Grenze. Wir sind auch oft umgezogen, ich weiß nicht wie oft insgesamt, jetzt aber 10, 11 Mal schon und es war immer so volle Kanne, immer so rein, ja, immer volle Power gegeben. Und so mit 40 etwa, ich besuche ein Seelsorgeseminar mit meiner Frau zusammen im Schwarzwald. Ich dachte, ich bin mal gespannt, was die da vorne über Seelsorge sagen. Ich habe immer eine Doktorarbeit geschrieben, also ich kenne mich auch aus. Mal sehen, was die da bringen. Ich wusste nicht, dass ich jetzt dran war. Und da haben die Referate gehalten. Naja, die waren ganz gut. Aber die zielten auf mein Herz. Die zielten auf mein Herz als einen, der alles immer selber gemacht hat. Ich habe vieles lernen müssen. Der alles immer selber im Griff hatte und seine Karriere auch irgendwie durchdacht hatte. Und dann komme ich in die Seelsorge, es ging Stunden. Ich war damals schon als Pfarrer irgendwie unterwegs. Ich dachte, oh nein, was machen die jetzt? Ich kann doch mich nicht mein Herz hier öffnen. Aber dann haben sie eine Pfarrerin aus der Schweiz genommen und einen Pfarrer aus Amsterdam. Glück gehabt, die habe ich nie mehr gesehen. Denen konnte ich alles sagen. Und dann war für mich eine Schnittstelle in dieser Seelsorge, das ging 3-4 Stunden, meinem Vater zu vergeben. Ich bin nicht persönlich zu ihm hingegangen, das war nicht möglich. Aber da war ein Kreuz und dann durfte ich sagen, Herr, wo ich von ihm auch enttäuscht war, auch wo ich Vergebung brauchte, wo ich hart geworden war gegen ihn, wo ich auch irgendwie ihm Unrecht getan hatte. Und das alles konnte wirklich abfallen. Und dann hat sich nochmal ganz viel verändert. Aber ich möchte euch, die ihr in der Lebensmitte seid, Gott lauert uns in der Lebensmitte auf. Und er sagt uns, hey, da sind noch ein paar Hausaufgaben in eurem Leben zu erledigen. Und wenn ihr nicht alt, verbittert und griesgrämig werden sollt, guckt, dass ihr diese Hausaufgaben macht. Und zwar gerade in der Lebensmitte, da sind manche Themen dran. Nochmal die Regie aus der Hand geben. Nochmal anderen Menschen vergeben. Und auch vielleicht für manche Männer im Besonderen die Erkenntnis, ich darf bei Gott schwach sein. Fällt uns Männern schwer. Ich darf bei Gott schwach sein. Ich hatte es schon 1000 Mal gepredigt. Ich habe schon 10.000 Mal diesen Satz in der Predigt gesagt. Und jetzt durfte ich das sein. Und plötzlich hat sich nochmal was verändert bei mir. Gott lauert uns auf. Erster Punkt war Berufsentscheidung. Ganz wichtig. Herr, was willst du mit meinem Leben? Dann so die Ehe und der Startpunkt für die Ehe. Schließlich die Lebensmitte. Mein 4. Punkt. Vor 4 Jahren ist mein Vater gestorben. Und es ist auch eine ganz interessante Geschichte. Seit dem Zeitpunkt meiner Bekehrung, ich war damals 20, zu dieser Zeit sind über 30 Jahre vergangen, genau 34 Jahre, habe ich nicht täglich, aber doch sehr viel für ihn gebetet. Eines Tages ruft er mich an und sagt, Rolf, ich war in Heilbronn in einer Ausstellung, da war so ein katholischer Künstler mit Bibelgeschichten, mit Bibelbildern, das war der Sieger Köder, ist vielleicht bekannt. Sehr plastische Bilder, nicht so abstrakt und nicht aquarell, aber sehr konkrete biblische Figuren. Und ich war so begeistert von dieser Ausstellung und diesen Bildern, dass ich mir eine Bibel mit den Bildern dieses Künstlers gekauft habe. Also mein Papa von Beruf Wengerter, Fischer, Schäfer und Obstbauer. Geht in eine Bibliothek, in einen Buchladen und bestellt ein Buch. Das ist eigentlich so unwahrscheinlich, wie du jemals zum Mond fährst. Aber so war das. Er geht dahin, bestellt genau diese Bibel. Mit den Bildern von Sieger Köder. So ein Monstrum. Du, ich habe da drin gelesen in dieser Bibel, musst auch lesen, das stimmt alles, was drin steht. Dann sage ich, ja, ich weiß. Er war ganz begeistert, stimmt alles, was drin steht, das musst du lesen. Ich möchte dir diese Bibel schenken, komme bitte vorbei und hol sie dir ab. Ich fahre hin. Wir arbeiten den Tag zusammen, wir haben Holz gemacht, das war üblich, er hatte eine große Hütte mit so einem Holzofen und er braucht immer viel, viel Holz. Immer mehr als man brauchte, immer 10-mal so viel, aber er braucht immer Holz. Es könnte ja mal knapp werden mit dem Holz. Wir machen den ganzen Tag Holz und es war so harmonisch, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es war einer der schönsten Tage mit meinem Papa im ganzen Leben. Nee, so stimmt es nicht, das ist übertrieben im ganzen Leben, aber es war ein sehr harmonischer Tag, ohne Streit, ohne böses Wort. Es war Friede, richtig Friede zwischen uns. Wir haben uns um alles Mögliche unterhalten. Am Ende des Tages sagt er so, jetzt kriegst du deine Bibel. Ein paar Tage später ist er tot umgefallen. Von einer Sekunde auf die nächste. Gott macht's recht. Und er macht's zum rechten Zeitpunkt. Und er führt, wo wir ihn führen lassen und in seiner Führung vorbehaltlos anvertrauen. Für mich ist es ein großer Trost, dass mein Vater mir als Schlussgeschenk eine Bibel geschenkt hat. Ich bin so dankbar. Ich weiß nicht genau, wie er innerlich steht und stand. Das ist jetzt auch nicht mein Thema. Das soll Gott dafür sorgen. Aber es ist so ein Trost für mich. Das letzte Geschenk. Was glaubt ihr, wie ich diese Bibel in Ehren halte? Ich könnte vieles erzählen noch, aber das würde jetzt auch die Zeit sprengen. Ich wollte euch diese vier Punkte mitgeben, dass an markanten Stellen unseres Lebens er uns immer wieder so anschubst oder was regelt, was ordnet, was klärt, was aufdeckt, was Heilvolles tut. Und dafür möchte ich ihm heute die Ehre geben. Ihm sei Dank. Amen.
Ich vermute, ich spreche im Namen von uns allen. Euch beiden herzlichen Dank für das, was ihr uns heute mitgegeben habt. Der Abend hätte noch länger gehen können. Gott segne euch dafür. Lasst uns beten. Wie erfindungsreich bist du doch, lieber Herr. Du machst persönliche Geschichten mit uns. Und wenn wir uns dir anvertrauen, dann staunen wir darüber, welche Weichenstellungen du in unser Leben gesetzt hast. Bitte gib uns ein offenes Herz, offene Augen und offene Ohren für deine Regie. Und segne uns an diesem Abend auch noch. Amen.